Welche Tipps hast du für den Ticketkäufer da draußen, der jetzt gerade bei Stage oder woanders unterwegs ist?
Also wenn man irgendwo einkauft, wo es Dynamic Pricing gibt, dann tendenziell relativ früh, aber nicht gleich, wenn der Vorverkauf losgeht, denn dann sind häufig so die Fanpreise, sondern dann, ja, wenn es angefangen hat, aber nur ein bisschen Vorlauf hat, so ähnlich wie bei den Flügen letztlich auch. Bei klassischen Häusern, die kein Dynamic Pricing machen, ist es eigentlich nicht so wichtig, wann ich genau buche. Da will ich natürlich trotzdem relativ früh buchen, damit ich die Auswahl habe aus den vielen Kategorien, die es dann gibt.
Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt.
Herzlich willkommen wieder einmal alle Hörerinnen und Hörer zum Pricing Friends Podcast. Heute haben wir zu Gast Tom Koch und wir wollen mit dir, lieber Tom, über das Thema Pricing und Kultur sprechen. Insofern schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
Die Pricing-Kultur an sich ist natürlich spannend, aber heute geht es darum, wie Kulturveranstaltungen, Events, Museen bepreist werden im weiteren Sinne. Und ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Gast malen können, denn du hast in Preisstrategien für Theater promoviert. Du hast im Weserburg Museum für moderne Kunst gearbeitet und im Theaterhaus Stuttgart. Und du bist jetzt Dozent für Kulturmanagement und Professor für Unternehmensführung, Marketing und Logistik an der Hochschule Emden-Leer. Und ich frage dich als Professor erst einmal, ich habe oft das Problem, wenn ich neue Leute treffe und die fragen mich, ja, was machst du denn so? Und ich erzähle, ja, ich bin Unternehmensberater für Pricing. Dann gucken die mich immer komisch an und die teilen zunächst einmal nicht meine Euphorie für dieses Thema. Geht das dir bei deinen Studenten genauso? Hast du auch da vielleicht einen Tipp für mich, so ein Cold Open, wie man in der Podcast-Sprache sagt, um Leute fürs Pricing zu begeistern?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Die meisten Studierenden wissen gar nicht, wo sie das einordnen sollen. Die können zwar verstehen, dass überall Preise sind und sie auch in ihrem Leben ständig damit konfrontiert sind, wissen aber erstmal gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und was ich dann gerne mache, sind die praktischen Beispiele. Ja, gehen Sie durch den Supermarkt, warum enden die Preise auf 99 und so weiter. Und dann sieht man meistens große Augen erstmal, aber sie sind angeregt. Und was dann einfach Spaß macht, ist, wenn ich ins Reden komme und über Preise, Preispolitik, Preispsychologie spreche, dann meldete sich neulich mal jemand und meinte so, Sie brennen dafür, ne? Und dann waren sie abgeholt. Also ich glaube, wenn man sich für so ein Thema begeistert und das rüberbringt, dann kriegt man alle damit.
Ich frage mich ja, und das wirst du sicherlich in der nächsten halben Stunde hier auch weiter erklären. Du hast dazu promoviert, du hast ein Buch geschrieben, Preispolitik für Theater, ein weiteres Buch, Preispolitik im Kulturbetrieb. Wie viel Innovation passiert denn dort? Erstmal generell, bevor wir vielleicht so ganz tief einsteigen gleich.
Teils, teils. Also zum Teil ist diese Branche sehr konservativ, sehr vorsichtig, liegt natürlich auch an dieser Exposition in der Öffentlichkeit, häufig auch öffentliche Förderung, Subventionen, die da drin stecken. Man muss da sehr vorsichtig sein, viel Politik, also nicht Preispolitik, sondern echte Politik, die da mitredet. Und gleichzeitig gibt es auch Häuser, die sehr experimentierfreudig sind. Also wir haben da schon einige Preismodelle, die wir beobachten können, die ausgetestet werden. Pay what you want beispielsweise ist da recht beliebt. Es ist auch gar nicht mal so unüblich, dass zum Beispiel Museen versuchen, mit freiem Eintritt ihre Ziele zu erreichen und das dann andersrum irgendwie zu monetarisieren, also zum Beispiel durch Sponsorings oder Fördervereine oder sowas, also quasi dieses Free-Modell, wo Dritte für zahlen. Also wenn man genau hinguckt, gibt es doch einige interessante Ansätze.
Die erste Frage, die ich mich gestellt habe, die ich nämlich nicht weiß, ist, wer macht denn eigentlich Pricing bei Kulturbetrieben, Theatern, Museen, Opern? Also ich stelle mir ja vor, dass es jetzt nicht ganz so BWLer-lastig ist wie so ein Großkonzern, wo wir vielleicht in vielen Stellen aktiv sind, sondern eher Verwaltungswirte, Juristen, andere einfach Hintergründe, dort die Entscheider sind. Stimmt das? Oder?
Ja, ist genau richtig.
Gibt es einen Head of Pricing bei gewissen Opern?
Nee, gibt es nicht. Gibt es tatsächlich nicht. Es ist sogar sehr eher selten, dass die Marketingabteilung die Preise macht. In der Regel gibt es tatsächlich eine kaufmännische Leitung und das sind, wie du sagtest, tatsächlich häufig verwaltungsorientierte Menschen oder juristisch ausgebildete Menschen. Und dann wird auf einer Leitungsebene über die Preise beschieden. Und was ganz spannend ist, ganz häufig wollen die künstlerischen Leitungen, also die Intendanzen oder die MuseumsdirektorInnen, auch mitreden. Und das ja, das führt manchmal dann zu Diskussionen, die ja sehr stark die Brille des Künstlers oder der Künstlerin symbolisieren, aber nicht unbedingt des Pricings oder dessen, was man so an der Hochschule lernt, wie Pricing ablaufen sollte.
Da stelle ich mir dann, wenn dann, sagen wir mal, die Kreativen ins Rennen mit reinkommen oder in den Disput, dass dann schon so zwei Fronten gibt, oder? Dann gibt es vielleicht den kaufmännischen Leiter, der muss irgendwie sein, was auch immer, Umsatzziel erreichen, und dann gibt es den Chefintendanten, der einfach den Laden voll haben will, oder?
Exakt so. Es gibt so einen englischen Blog, der heißt Butts in the Seats, ne? Also einfach die Stühle voll machen, Hintern reinkriegen, und das ist das, was die künstlerische Seite sieht. Ist natürlich auch viel schöner, vor einem vollen Saal zu spielen. Ob die dann Freikarten waren oder wie auch immer diese Plätze voll geworden sind, ist dem dann möglicherweise gar nicht so wichtig. Und wie du sagst, die kaufmännischen Ziele sind dann schon auch Umsatz und Eigenfinanzierungsanteil. Ne?
Ja, gut, weil der kaufmännische Leiter ja wahrscheinlich irgendwie als eher an seiner Budgeteinhaltung gemessen wird und der Kreative eher, was dann am nächsten Tag in der Zeitung stand, ob da, weiß ich nicht, 500 Leute, 1000 Leute oder 2000 Leute im, wo auch immer waren.
Genau, wenn der Applaus gut war, ist egal, ob die dafür bezahlt haben oder nicht.
Genau, also verstehe ich sofort. Es gibt also dieses Spannungsfeld, sagen wir mal, Kulturgut gegen Monetarisierung. Vielleicht nehmen wir mal die andere Seite jetzt ein, die von dem kaufmännischen Leiter. Was hat der denn für Ziele? Da gibt es so eine, wie heißt das, Eigenfinanzierungsquote oder so? Also wie läuft so eine Budgetierung und damit vielleicht auch Ziele für so ein Kulturhaus ab?
Ja, also wahrscheinlich wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Man macht einen Plan, ne, einen Haushaltsplan, Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr, und in dem stehen halt eben neben der Kostenseite, die im Kulturbetrieb der Treiber ist, ne, wir haben 80% Personalkostenquote, das ist wie ja, eine Unternehmensberatung oder beim Friseur oder überall da, wo eben viel Personalintensität ist, üblich. Und auf der anderen Seite haben eben die Einnahmen, ja, also man spricht dann tatsächlich meistens von den Einnahmen, weil es eben so aus dem öffentlichen Bereich kommt. Und ja, da ist der größte Treiber natürlich die öffentliche Finanzierung, da wo es die gibt, ne, in öffentlichen Theatern, in Museen, ist das ein ganz wichtiger Faktor. Dann haben wir ein bisschen Sponsoring, Freundeskreise und so weiter, und dann eben die Eigenerlöse, also das tatsächlich, was in der Kasse eingespielt wird. Und im öffentlichen Theaterbereich ist es relativ wenig, das sind so 20% maximal. In privaten Theatern ist es natürlich dann deutlich mehr, nicht 100, weil man hat ja dann Merch und Café und all diese Dinge. Aber da ist es dann natürlich der größte Einnahmenblock.
Und jetzt gehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer rein und lass uns vielleicht, weil Kultur ein breites Thema ist, irgendwie mal auf Theater oder vielleicht noch Opern, was so vielleicht näher dran ist, einmal festnageln, damit man jetzt nicht noch in Museen und Kinos und was vielleicht so ein bisschen zu weit weg ist. Wie funktioniert das Pricing bei Theatern und Opern? Was sind so die Kernparameter, an denen so ein Pricing-Manager schrauben kann?
Also zum einen muss man sagen, ich habe ja, wie du sagtest, auch dazu geforscht, und die häufigste Preisstrategie ist Fortschreibung aus der Geschichte. So, ne? Und also man kommt ja nicht auf ein leeres Feld, sondern man kommt vielleicht als neuer kaufmännischer Direktor, der sagt, ich widme mich jetzt mal den Pricing in so ein Haus, und da gibt es eben schon auch eine Preisstruktur. Und die ist relativ klassisch aufgebaut. Vorne ist ein bisschen teurer, weil man besser sieht, hinten ist ein bisschen günstiger. Und Samstage sind ein bisschen teurer als Montage, so ganz, ganz vereinfacht gesagt. Das finden wir relativ häufig. Und dann gibt es ein paar Häuser, die machen das dann noch ein bisschen ausgefeilter. Die haben dann auch sogenannte Preiskategorien. Das heißt also, es ist gar nicht mal wichtig, ob es am Samstag oder am Dienstag ist, sondern man versucht, die Nachfrage abzuschätzen und geht dann sozusagen in eine Preiskategorie A für Stücke, wo man glaubt, da wird es nicht so richtig gut laufen. Dann nehmen wir ein bisschen eine niedrigere Preiskategorie. Und bei dem, wo man weiß, das wird gut laufen, ja, das Schwanensee vor Weihnachten oder sowas, da geht man in Kategorie F oder G oder H oder wie das dann immer heißt, das ist dann direkt die höhere. Aber im Grunde ist es eine Parallelverschiebung gewissermaßen. Ja. Also die Preisspreizung bleibt in der Regel gleich, heißt die Karten vorne sind die teuren, hinten die günstigen. Und das erhält man eigentlich, weil das können die Kundinnen auch ganz gut nachvollziehen. Ne. Im Parkett, das haben wir auch im Kino und sonst wo, ist es einfach ein bisschen teurer, als wenn ich hinten sitze. Und warum dann aber eben das eine Stück teurer ist als das andere, ist ein bisschen schwerer zu erklären. Ich habe das spaßeshalber mal gemacht. Da habe ich mit einem großen Haus angerufen, gefragt, warum zahle ich denn für die Norma am Samstag mehr als am Mittwoch? Ist das eine andere Besetzung oder sowas? Ne? Nee, das ist alles gleich. Ich weiß auch nicht so richtig, warum das jetzt so anders ist. Aber ist natürlich klar, die Oper setzt sich am Jahresanfang hin. Der Spielplan wird gemacht für die gesamte Saison. Und dann setzt sich in der Regel halt ein Team dahin und sagt, da glauben wir, wird es mit dieser Preiskategorie gut funktionieren und an dem Abend mit der anderen.
Aber bei so einem Opernplan kann ich dann auch nichts mehr ändern. Dann läuft der halbes Jahr oder ein Jahr durch. Und
in der Regel die ganze Spielzeit, ne? Das ganze Jahr tatsächlich. Im Schauspielbereich und Tanzbereich ist es häufig ein bisschen kurzfristiger, da habe ich dann noch Möglichkeiten. Ansonsten habe ich dann erst zur nächsten Saison wieder die Möglichkeit, das anzupassen.
Das heißt, dann gibt es ja auch keine Möglichkeiten zu korrigieren, wenn wir plötzlich merken, der Mittwoch läuft immer super oder keine Ahnung, wir kriegen gute PR, deswegen sind die Leute, sind die Häuser voller, als wir erwartet haben, dann ist erstmal das ganze ein Jahr eingeloggt.
In der Regel schon, ja.
Okay. Jetzt hast du ja ein paar Sachen schon gesagt. Saalplan, Wochentag, Uhrzeit, das klingt ja schon sehr nach dynamischem Pricing. Außer, dass wenn man eine ganze Saison fortschreibt, wenig Dynamik machen kann. Also nutzen dann dennoch Dynamic Pricing in dem Sinne, dass es wirklich analytisch nach Faktor analysiert wird, welcher Faktor treibt die Auslastung und die Zahlungsbereitschaft und dann wird das für ein Jahr eingeloggt oder gibt es auch auf Basis dieser Daten wirklich dynamische Modelle? Also vielleicht dann eher im Theaterbereich, ne? Oder im anderen Kinobereich oder sowas ähnlichem?
Genau, also das klassische Dynamic Pricing hat ja eine wichtige Voraussetzung oder zwei, nämlich ich habe eine begrenzte Kapazität, das sind die Stühle, die im Saal stehen und es muss einen Grund geben, vorauszubuchen. Denn dann habe ich ja die Möglichkeit, das zu tracken und zu steuern. Ich kann durch simple Indikatoren, wie zum Beispiel, wie viel Vorlauf wird ein Sitzplatz gebucht, schauen, wie beliebt ist der. Dann kann ich Heatmaps erstellen und was nicht, das ist relativ simpel und kann direkt schauen, wie beliebt ist welcher Platz im Saal. Das machen auch viele Häuser schon. Das ist immer eine Frage der Größe. Die Großen, die also viele, viele Tickets verkaufen, die viel Umsatz haben, die leisten sich dann auch vielleicht mal ein Erlöscontrolling, also eine eigene Stelle für Erlöscontrolling, die dann auch solche Analysen fährt. Je kleiner das Haus, desto weniger passiert sowas natürlich. Also wir müssen auch sehen, es gibt auch Theater, die haben ein paar hunderttausend Euro Umsatz. Da kann man, also die sind froh, wenn sie quasi die Kosten fürs Kassenpersonal wieder einspielen. Da kommt jetzt nicht noch ein Erlöscontrolling obendrauf. Aber wenn ich eben in großen Häusern 20, 25, 30 Millionen Umsatz im Jahr mache, dann lohnt sich das auch, da wird auch analysiert. Richtiges Dynamic Pricing, so wie wir das von Fluggesellschaften kennen oder von Autovermietung, Hotels, kenne ich im öffentlichen Theatersystem in Deutschland noch nicht. Es ist, glaube ich, gemeinhin bekannt, dass die Stage, also die Musicalhäuser, das schon ganz gut machen, die privaten Theater. Da gibt es ein paar Fälle, die aber natürlich auch entsprechend davon abhängig sind, dass es gut funktioniert, dass die Kasse stimmt. Das ist deren Überlebenselixier. Und diesen Druck haben öffentliche Häuser noch nicht so stark. Aber alle die Sachen, die du genannt hast, die Wochentage, die Plätze, der Saalplan und so weiter und so fort, da wird schon sehr ausgiebig differenziert. Aber noch nicht so richtig Dynamic Pricing.
Wir haben ja zwei Kategorien jede Woche. Die erste heißt Preis der Woche. Ich würde das hier einmal leicht abändern und hätte gerne nach unserem Jingle einmal von dir Tipps zum Ticketkauf. Also Preis der Woche. Tom, wann sollte ich meine Tickets kaufen? Gibt es Differenzierung nach wie im Flugzeug? Relativ früh, relativ spät? Was Frühbucherrabatte, Spätbucherrabatte? Also welche Tipps hast du für den Ticketkäufer da draußen, der jetzt gerade bei Stage oder woanders unterwegs ist?
Also wenn man irgendwo einkauft, wo es Dynamic Pricing gibt, dann tendenziell relativ früh, aber nicht gleich, wenn der Vorverkauf losgeht, denn dann sind häufig so die Fanpreise, sondern dann, ja, wenn es angefangen hat, aber nur ein bisschen Vorlauf hat, so ähnlich wie bei den Flügen letztlich auch. Bei klassischen Häusern, die kein Dynamic Pricing machen, ist es eigentlich nicht so wichtig, wann ich genau buche. Da will ich natürlich trotzdem relativ früh buchen, damit ich die Auswahl habe aus den vielen Kategorien, die es dann gibt. Also die Platzkategorien, sprich vorne, hinten, Mitte und so weiter. Ja, das ist eigentlich so das Wesentliche, würde ich sagen.
Und machen andere Events im weiteren Sinne auch Dynamic Pricing nach Auslastung? Also ich denke jetzt irgendwie an Zoos, Fußballstadien, Skigebiete. Was fällt dir noch ein, die da vielleicht von denen die Kulturschaffenden noch lernen können?
Na, bekannt geworden sind ja die Popkonzerte, ne? So Taylor Swift und so, nicht nur positiv, ja? Also Dynamic Pricing hat natürlich immer zwei Seiten. Das eine ist so, als Pricing-Experte guckt man da drauf und sind beeindruckt, wenn die dann mehrere tausend Euro für so ein Konzertticket aufrufen können und das halt eben ausloten, ja, und die Zahlungsbereitschaft abschöpfen. Das ist interessant zu beobachten. Gleichzeitig ist natürlich immer das Risiko, dass Fans dann verprellt werden. Das, also gibt negative Presse, die Fans regen sich in den Foren darüber auf, dass sie geschröpft werden. Das muss man schon im Hinterkopf behalten. Dynamic Pricing gibt es vielerorts. Ne? Du hast Skigebiete genannt, da gibt es das. Du hast Zoos genannt. Da ist es nicht Dynamic Pricing im engeren Sinne, weil es keine Kapazitätsobergrenze gibt, aber gibt es das. In Corona ist das relativ viel ausprobiert worden, weil man da Slot-Tickets anbieten musste, um die Kapazitäten eben tatsächlich künstlich zu lenken, damit sich nicht zu viele Leute gleichzeitig begegnen. Das ist dann letztlich auch eine Form der zeitlichen Preisdifferenzierung. Und da wird auch einiges ausprobiert. Also in den großen Museen, Louvre und Eremitage und sowas, da ist das schon auch nah am Dynamic Pricing dran.
Mhm. Wir haben vor, wann war dann hier noch die Pandemie? Das ist schon wieder Jahre her. Also ich glaube 2020 hatten wir ein Projekt sozusagen für eine Stadt, wo mit Oper, zwei Theatern und einem Kindertheater, wo es darum ging, einen neuen Saisonplan für die Saison nach Corona zu machen. Was natürlich super herausfordernd war, weil gerade der Umsatz gefühlt bei null war, aber auch die Zahlungsbereitschaft relativ hoch war, weil da musste man immer noch verschiedene Plätze frei halten und Abstände. Das heißt, das Angebot ist ja deutlich weniger gewesen. Und damals war sehr groß die Angst, na gut, wenn wir wieder Vollauslastung haben, was passiert denn eigentlich mit der Zahlungsbereitschaft der Gäste zu heute? Was ist dein Eindruck seit, gut, weiß nicht, eineinhalb Jahren? Ist die generelle Zahlungsbereitschaft für Kulturevents gestiegen zu vor Corona, gesunken oder ist da eigentlich nichts passiert?
Also ich glaube, wir haben mehrere Effekte, die gleichzeitig da jetzt reinkommen. Ne? Also zum einen haben wir immer noch eine relativ bestehende Angst oder große bestehende Angst, ins Theater zu gehen oder in Räume zu gehen, wo viel los ist. Also wir reden da seither von einem Publikumsschwund, der sich tatsächlich in der gesamten Kulturlandschaft sehen lässt. Wir haben die Leute, glaube ich, ein bisschen entwöhnt. Kürzlich ist eine Studie rausgekommen hier in Berlin, wo das evaluiert wurde. Also dass so eine gewisse Müdigkeit oder Entwöhnung vielleicht passiert ist in dieser Zeit. Das ist durchaus problematisch, aber nicht unbedingt ein Pricing-Problem. Im Moment ist natürlich eher das Inflationsthema eins. Ne? Also die Leute sind jetzt in den letzten zwei Jahren nur sehr zögerlich wieder in die Theater zurückgekehrt, weil sie eben vielleicht noch Befürchtungen hatten, Corona und so weiter. Aber jetzt kommt eben die Inflation. Die Leute haben jetzt wieder ein bisschen mehr, ja, halten den Geldbeutel ein bisschen enger an sich. Das haben wir 2008, 2009, als die Finanzkrise war, auch sehr stark gesehen. Man ist halt erstmal vorsichtig mit den Ausgaben, die nicht unbedingt notwendig sind. Keine Ahnung, was ich dann im nächsten Frühjahr für eine Heizkostenrechnung kriegen werde. Da gebe ich halt jetzt nicht hunderte von Euros für Theater aus. Das ist leider eine schwierige Gemengelage im Moment. Das ist tatsächlich sehr herausfordernd gerade.
Ist es denn generell, dass, ich meine, dadurch, dass vielleicht zwei Jahre ausgefallen sind, dass da auch irgendwie so eine Art Generation fehlt? Dass wir uns irgendwie alle jetzt mehr gewöhnt haben, auf der Couch zu liegen und Netflix zu gucken, weil wir keine Alternativen in Teile dieser Zeit hatten. Und dann, also es wäre so die eine Hypothese, man hat sich entwöhnt. Die andere Hypothese könnte aber auch sein, Kultur wird jetzt wieder so sehr was Besonderes, so Roaring Twenties der Gedanke, weil ich es halt zwei Jahre nicht besuchen konnte. Also deswegen, wo würdest du sagen, stimmt beides und nivelliert sich das Ganze? Oder würdest du sagen, das eine ist stärker als das andere?
Also ich glaube, beides ist wahr und wir fangen ja gerade erst an, das zu evaluieren und zu erforschen, aber die Tendenz ist, glaube ich, tatsächlich die, wir haben die Leute zwei, drei Jahre ans Zuhausebleiben gewöhnt und sie jetzt davon wieder wegzukriegen, ist schwierig. Das war vorher auch schon so, ne? Also wenn man guckt, was sind die Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Deutschen über die Jahre, dann haben sich Dinge, die außer Haus passieren, sind immer weiter in den Hintergrund gerückt und Dinge, die zu Hause passieren, sind immer weiter nach oben gerutscht in dieser Rangfolge. Also dieses, die Leute vom Sofa wegkriegen, war vorher schon ein Problem, ist aber durch Corona nochmal verstärkt worden. Die Lust, wieder rauszugehen, ist für viele da, aber nicht in dem Maße wie vorher. Also es gibt auch Häuser, die wieder gut laufen, die gute Auslastungen haben, aber insgesamt noch nicht ganz auf dem Niveau wie vor Corona. Also diese erste Hypothese, würde ich sagen, scheint da zu sein, ne? Auch wenn wir nicht die Daten haben, um das wirklich empirisch zu fundieren oder nicht genug Daten. Und die zweite These.
Ich habe auch keine Antwort. Also wenn es da keine Studien gibt, dann bleibt es eine Hypothese. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer ja nochmal einen Impuls für uns, dann schreibt uns an pricing@high.co. Mich würde nochmal so ein bisschen jetzt nochmal zu meiner ersten Frage zurückkommen: innovative Preismodelle. Also Ticketpreis habe ich verstanden, kann man auch differenzieren, gibt verschiedene Gruppen, viele Gründe, warum man differenziert. Die Frage, die ich mich immer stelle, und vielleicht hat die auch einen gewissen Pathos, ist, sollten Kultureinrichtungen wie Museen zum Beispiel nicht generell kostenlos sein? Jetzt kannst du natürlich eine BWLer-Antwort geben, aber du kannst auch eine persönliche Antwort geben. Vielleicht hast du auch eine wissenschaftliche Antwort darauf. Was ist dein Take darauf?
Ich kann tatsächlich eine wissenschaftliche Antwort geben, weil dazu gibt es relativ viel Forschung. An einer größeren Studie aus Baden-Württemberg war ich beteiligt. Und die Antwort ist eigentlich relativ klar. Also zunächst muss man sich klar machen, warum soll das sein? Warum freier Eintritt? Die Argumentation ist eben ganz häufig, wir wollen Menschen, die museumsfern sind, die kulturfern sind, eine Barriere nehmen und wir wollen sie ins Museum reinbringen und sozusagen die Türen für alle Menschen öffnen. Und da muss man sagen, es gibt noch keine Studie, die das belegen konnte. Ja, also es funktioniert nicht. Preis allein ist nicht der Faktor, der die Leute ins Museum bringt. Ich habe mal einen Vortrag gehört, da sagte jemand, wenn ich keinen Glühwein mag, dann kann mir der Weihnachtsmarkt auch kostenlosen Glühwein anbieten. Ich möchte es trotzdem nicht haben. Ja, und so ist es im Kunst- und Kulturbereich auch. Leute, die keine Kunst mögen, die wollen halt nicht ins Kunstmuseum gehen, auch wenn man es kostenlos macht. Und auch in Großbritannien, was eben ganz häufig als Beispiel, als leuchtendes Beispiel angeführt wird, wo kostenloser Eintritt funktioniert hat, gibt es einige Wenns und Abers. Ein großes, sagen wir mal positiv ausgedrücktes Aber ist, dass dort auch sehr, sehr viel getan wurde für Audience Development, für Digitalisierung, die Museen attraktiver zu machen. Ganz häufig werden die Londoner Museen angeführt als gute Beispiele, die leben zur Hälfte von Touristen. Das haben wir in Deutschland ja auch nur punktuell. Insofern gibt es da relativ viel zu berücksichtigen. Long story short, aus meiner Sicht ist freier Eintritt in Museen nicht die Lösung, die uns dieses Ziel bringt, nämlich Menschen, die es schwer haben, ins Museum reinzubringen. Was es kann, ist zum Beispiel junge Leute, die ein geringes Budget haben, Studierende, Auszubildende, sich aber für Kultur interessieren, reinzubringen und Leute, die sich sowieso schon für Museen interessieren, öfter reinzubringen. Also es ist mehr so eine, ich sag mal, Marktdurchdringungs- oder vielleicht so Marktentwicklungsstrategie. Aber das ist das, was nachweisbar ist. Ne? Es kommt also auf die Ziele an, auf die Perspektive.
Also sagst du sowas wie in Berlin, lange nach der Museen ist halt eher, weil halt Audience Development dafür betrieben wird, weil irgendwie Museen irgendwie ein großes Angebot machen, weil es einfach toll ist, irgendwie dann auch links und rechts zu schauen, irgendwo reinzugehen. Aber es ist jetzt nicht per se irgendwie ein Preisthema, sondern würde möglicherweise beim kleinen Preis irgendwie ähnliche Erfolge generieren, sondern es geht dann insgesamt um das Gesamtangebot.
Genau, also was ich gerade sagte, das betrifft dauerhaft freien Eintritt. Promotion-mäßig mal lange nach der Museen oder mal einen Sonntag frei oder was man häufig hat, irgendwie am Tag der Deutschen Einheit, ein langes Wochenende, dann machen Museen aktionsbasiert das Wochenende freien Eintritt und dann stehen die Leute um den ganzen Block rum. Das ist super, als Promo-Aktion. Man muss das einfach quasi vielleicht aus dem Marketingbudget denken und sagen, wir machen dann halt immer ein, zwei Plakatkampagnen weniger und dafür gönnen wir uns den Erlösausfall an dem Wochenende und dann ist es aber klare Promo. Ne? Und das ist ja eine Preisaktion, aber kein dauerhaftes Preismodell.
Ja, also das sieht man ja in ganz vielen anderen, wir haben ganz viel hier schon Podcasts aufgenommen zu digitalen Abos zum Beispiel, da ist es ja auch so, dass News-Abos oder andere, bleiben wir wieder bei Netflix oder so, da ist es nicht mehr so, glaube ich, aber erster Monat gratis führt ja dann auch oft dazu, dass man so, zumindest was meine Zahlen sind, so grob 50% der Leute dann irgendwie den zweiten bezahlten Monat kriegt und das wäre hier ja wahrscheinlich genauso. Man bringt sie einmal gratis ins Museum und danach muss man irgendwie den Upsell-Pfad finden, um dann den Eintritt doch zu bepreisen. Und da vielleicht mal, wie gesagt, wir haben ja über den ganz normalen Eintrittspreis schon gesprochen. Du hast vorhin schon Pay-as-you-stay erwähnt. Vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, was damit gemeint ist und was es da vielleicht auch für empirische Befunde gibt.
Ja, Pay-as-you-stay ist ein Begriff, den wir geprägt haben nach einem Experiment oder einem Feldversuch, den wir an der Weserburg gemacht haben. Das ist ein Museum für moderne Kunst in Bremen. Hatte vor Corona knapp 40.000 BesucherInnen, ist relativ groß und es ist zeitgenössische Kunst, was vielen selten ein Begriff ist. Das heißt, wir haben an der Kasse gemerkt, die Leute kommen und sagen, ja, was haben Sie denn hier? Und ach, das sagt mir ja gar nichts und ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und dann hatten wir teilweise bei so gemischten Ausstellungen auch, den Künstler finde ich toll, den würde ich mir angucken, aber bei dem Rest bin ich mir nicht sicher und so weiter und so fort. Und haben halt gemerkt, dass dieser Tagespreis, den man ganz häufig hat, also 9 oder 10 Euro für das ganze Haus, für den ganzen Tag, für viele Leute nicht attraktiv war, weil sie gesagt haben, ich möchte ja jetzt reingehen, dieses eine Bild anschauen, da brauche ich 20 Minuten, da will ich jetzt nicht den ganzen Tag für bezahlen. Und wir haben überlegt, was es für Möglichkeiten gibt, diesem Bedürfnis oder diesem Besuchsmotiv nachzukommen und sind fündig geworden bei einer Idee, die über 10 Jahre alt ist, von einem Schweizer Kulturökonom, der gesagt hat, im Grunde kann man im Museum ja dasselbe machen wie im Parkhaus. Also je länger ich drin stehe, desto mehr muss ich zahlen. Also je länger ich durchs Museum gehe, desto mehr muss ich zahlen. Und hat es auch ökonomisch begründet, auch nachvollziehbar ist eben, der Nutzen ist sozusagen die Abnutzung in Anführungszeichen. Und wir haben es ausprobiert, haben einige Analysen gemacht, haben festgestellt, 90 Minuten ist so die durchschnittliche Verweildauer im Museum. 9 Euro war unser Tagespreis und das passte eigentlich super. Und dann haben wir gesagt, okay, 1 Euro pro 10 Minuten, das ist jetzt mal unser Versuch. 10 Cent pro Minute haben wir auch überlegt oder sowas in der Art, aber das klingt dann ein bisschen zu sehr nach Handytarif. 1 Euro pro 10 Minuten, das kam an, das haben die Leute verstanden. Und es hat dazu geführt, wir haben mehrere Experimentphasen gemacht und es hat dazu geführt, dass wir 30% mehr Besuch hatten. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir plus minus null in der Kasse hatten. Was zwei Faktoren. Der eine ist, die Leute sind tatsächlich weniger lang drin geblieben. Wir haben also die Leute bekommen, die gesagt haben, vielleicht will ich auch nochmal 30, 40, 50 Minuten schauen. Wir haben viele Kurzbesuche gehabt, viele gezielte Besuche eben für ein Bild oder einen Raum oder sowas. Und wir haben gesagt, dieser alte Preis von 9 Euro ist ein Deckel. Das heißt also, wenn du 120 Minuten bleibst, zahlst du nicht 12 Euro, sondern bei 9 ist Schluss. Und das war natürlich so ein Safety-Net für die meisten Leute. Es konnte also nicht schlechter laufen als vorher ohnehin schon. Was wir unbedingt machen wollten, damit niemand sich irgendwie jetzt betrogen fühlt oder denkt, das ist jetzt irgendwie so ein Trick oder sowas. Ne? Und wir waren sehr zufrieden mit 30% plus. Das war ein super Erfolg. Leute waren sehr zufrieden. Wir haben eine BesucherInnenbefragung gemacht. Sehr, sehr hohen Net Promoter Score, doppelt so hoch wie außerhalb dieser Versuchsphase. Und super viel positives Feedback. Also es war echt eine tolle Sache. Hat gut funktioniert und soll jetzt von meiner Nachfolgerin, also meine Nachfolgerin möchte das jetzt tatsächlich dauerhaft einführen als Preismodell.
Sehr gut. Dann ab nach Bremen demnächst. Mich würde natürlich da mal interessieren, was du eben gesagt hast. Wie viel davon ist Audience Development? Also das ist jetzt sicherlich vielleicht auch was Schönes, was man irgendwie an, weiß nicht, Bushaltestellen und Werbeplakaten in der Umgebung publizieren kann, damit die Leute an diesem Tag für den Testversuch auch reinkommen. Also wie valide ist dann wirklich die Hypothese, dass das zu mehr Pricing-Erfolg führt? Und wo würdest du sagen, ist es dann vielleicht auch ein Werbe-Effort gewesen?
Ja, also es ist nicht ausgeschlossen, dass es einen Attraktionseffekt gibt, dass sich das irgendwann normalisiert und vielleicht nicht mehr so spannend ist. Ne? Das wissen wir nicht, das müssten wir erst jetzt über die Jahre mal testen. Ein Pricing-Erfolg ist es, wenn man sich zum Ziel macht, mit Hilfe von Pricing mehr Leute ins Museum zu bringen, ohne Umsatz zu verlieren. Also das wäre sozusagen das große Plus im Vergleich zum freien Eintritt. Da kommen auch mehr Leute oder die Leute kommen öfter, aber zu dem Preis, dass man Erlösentgang hat. Das habe ich in dem Fall nicht. Ein kommerzieller Erfolg war es nicht, weil dann hätte man sagen müssen, am Ende des Jahres ist mehr in der Kasse und das war tatsächlich nicht der Fall.
Okay, also insofern, ich bin ja immer so ein bisschen taxameterscheu, sage ich mal. Ich gucke im Taxi ja auch immer rauf und werde nervös. Und genauso, wenn wir irgendwie mal shoppen gehen und das Auto im Parkhaus ist, passiert nicht mehr so häufig. Aber alle halbe Stunde, alle 10 Minuten irgendwie fällt ein Groschen in die Spardose, finde ich per se incentiviert die Leute ja auch kürzer zu bleiben. Insofern mag ich auch dieses Safety Net, weil dann kannst du sagen, ja okay, wenn es mir gefällt und ich trinke noch einen Kaffee und so weiter, dann zahle ich nicht extra für die Zeit, wo ich rumsitze oder nicht sehe, sondern komme dann irgendwann bei den 9 Euro an oder vielleicht muss man nochmal erhöhen, damit man nochmal mehr verdienen kann. Das ist wahrscheinlich dann so die Kombination, die das Ganze erfolgreich macht.
Ja, also zum einen war Kaffee und Shop ausgeschlossen, also die Leute haben wirklich nur für den Museumsbesuch im engeren Sinne gezahlt. Und wir hatten diese Befürchtung, also die war auch schon formuliert worden, dass es sein könnte, dass die Leute dann irgendwie schneller durchs Museum gehen oder sehr viel an den Preis denken. Und wir haben das in der Befragung auch versucht zu erheben. Und die überraschende Antwort war, dass 1% aller Befragten, und es waren mehrere Tausend, nur gesagt haben, dass sie sich davon gehetzt gefühlt haben. Also dieser befürchtete negative Effekt ist nicht eingetreten. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja auch total unlogisch. Also ich gehe doch nicht ins Museum, um möglichst schnell da durchzurennen, um 2 Euro zu sparen. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was es aber tatsächlich macht, ist, wenn mir nach einer Stunde schon die Füße wehtun und nicht erst nach 90 Minuten, dass ich vielleicht mit einem besseren Gewissen auch einfach nach der Stunde schon gehe. Weil ich dann sage, okay, dann ist es halt nur 6 statt 9 Euro. Das passiert tatsächlich. Und da, glaube ich, hat es sogar eher einen positiven Effekt, weil ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute viel zu lange im Museum bleiben und dann rausgehen, ihnen tut die Füße weh, ihnen tut der Rücken weh, sie gucken sich jetzt noch jedes Bild an, Hauptsache sie laufen ihren Tagespreis ab und gehen raus und sind völlig überflutet und haben vielleicht bewusst oder unbewusst nicht so ein gutes Museumserlebnis gehabt, als hätten sie gesagt, ich konzentriere mich jetzt eine Stunde lang auf die Dinge, die mir wirklich gefallen und dann gehe ich wieder und kann ja wiederkommen. Ja, und ich komme vielleicht dreimal 30 Minuten statt einmal 90. Das eher für ein lokales Publikum sicherlich. Ne? Aber ja, wer sind wir? Und diese Diskussion hatten wir tatsächlich auch, darüber zu richten, ob 20 Minuten vor einem Bild ein besserer oder schlechterer Museumsbesuch ist als 4 Stunden vor 300 Bildern.
Ja. Nee, schon spannend. Das ist natürlich nah am Value, den das Museum ja auch liefern soll in dem Fall. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, wo es kam, vor ein paar Jahren mal gesehen, dass, was war es denn, so ein Komödienstudio oder so, so ein Pay-per-Laugh, ein Bezahl-pro-Lacher-Modell. Kennst du das? Sonst könntest du bestimmt mehr darüber erzählen als ich.
Nee, tatsächlich habe ich das von dir mal gehört.
Ja, also es ist natürlich auch spannend, finde ich auch sehr value-based. Und was wir, glaube ich, mal, du mir mal erzählt hast, ist, es gibt auch Pay-what-you-want-Modelle tatsächlich in Opern. Ne? Da hast du, glaube ich, auch ein Beispiel parat.
Genau, also Pay-per-Laugh finde ich total nette Idee, weil es erinnert mich so an diese Fernsehsendung, wo die Promis nicht lachen dürfen. So,
ja,
also man versucht sich dann vielleicht den Lacher zu verkneifen und dann wird es umso lustiger.
Das können wir hier mal für den Podcast machen. So jedes Mal, wenn der Hörer lacht, dann, ich weiß auch nicht, aber wir nehmen das mal mit auf.
Ja.
Pay
aber,
what you want.
Genau, pay what you want. Also da gibt es auch schon relativ viel Forschung drüber, aus dem Kultur- und Nicht-Kulturbereich. Wir wissen, wenn man eine persönliche Beziehung zu dem Anbieter hat, wenn man dem nichts Schlechtes möchte, dann funktioniert Pay What You Want eben auch ganz gut. Interessant ist daran, also der Homo economicus würde ja sagen, wenn mir angeboten wird, dass ich nichts dafür bezahle, dann warum soll ich dafür zahlen? Und da kommt Preispsychologie ins Spiel, dass wir als Konsumenten ja tatsächlich einen fairen Deal suchen, ne? Und wir versuchen, einen Preis zu finden, der gut für beide ist. Und da ist ganz wichtig, dass man einen Anker hat. Also, dass man weiß, was ist denn üblich, was ist denn normalerweise der Preis. Und da gibt es auch spannende Experimente drüber, dass Leute, die keine Ahnung haben, dann lieber gar nicht hingehen, aus Angst den falschen Preis zu nennen. Also da gibt es viel zu berücksichtigen. Wer das in letzter Zeit aus meiner Sicht ganz gut gelöst hat, ist die Oper am Rhein in Düsseldorf. Die haben ausgewählte Veranstaltungen mit Pay What You Want bepreist. Und was im Grunde passiert ist, man geht auf den Spielplan, da sieht man das auch gar nicht so direkt erstmal. Und sucht sich raus, was man gerne sehen würde, Samstagabend, Oper, keine Ahnung. Und dann geht man auf den Saalplan, klickt sich auf die erste Kategorie und dann kommt dieser Preis oder dieser Platz würde üblicherweise 67 Euro kosten. Wie viel sind Sie bereit zu zahlen? Und dann geht eben die Liste von oben nach unten runter, 100, 90, 80, 70 und dann kann ich das anklicken, was sicherlich auch technische Gründe hat, denn dann hat man quasi, kann man feste Kategorien einbuchen im Ticketsystem. Und es geht auch nicht bis 0 runter, was ich auch ganz schön finde, um zu signalisieren, pass auf, selbst wenn du es wolltest, 0 ist keine Option, weil das, was du hier kriegst, kostet was. Und steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und deswegen wird es auf jeden Fall was kosten. Und das von oben nach unten runtergehen, ist, glaube ich, auch sehr clever gelöst, weil man muss sich ja für jeden Schritt entscheiden, wie weit gehe ich runter, wie viel nehme ich dem Anbieter jetzt ab. Ich kenne leider noch keine Daten. Ich hoffe sehr, dass die Oper am Rhein das irgendwie nachher evaluiert und veröffentlicht. Weil es wäre sehr spannend zu sehen, was da rausgekommen ist. Aber von außen betrachtet ist es richtig gut gemacht.
Dann liebe Grüße an die Oper Düsseldorf. Ihr dürft euch gerne bei Tom melden und er würde auch gerne wahrscheinlich weitere Research-Topics bei euch dann vielleicht mal platzieren und das Pricing weiter optimieren. Kommen wir doch mal zum Pricing-Fail. Zweite Kategorie bei uns. Ist dir in den letzten Wochen ein Pricing-Fail aufgefallen, den du hier einmal aufdecken willst?
Also man beobachtet in der Praxis ganz viele Pricing-Fails, aber du willst ja wahrscheinlich was aus dem Kulturbereich wissen. Und was ich da ganz spannend finde, ich glaube, das hast du ganz am Anfang mal erwähnt, sind Last-Minute-Tickets. Last-Minute-Tickets sind fast mein Lieblings-Fail, weil das eigentlich immer signalisiert, es läuft nicht gut, es ist nicht ausverkauft, wir verramschen jetzt die letzten Karten. Und das finde ich total schade, weil also wenn es gut läuft, dann verkaufe ich die Karten ja auch zum vollen Preis. Und wenn es nicht gut läuft und und die Leute merken das und wissen das und heutzutage kann ich mir online den Saalplan angucken und ich sehe ja, wie viel verkauft ist, dann warte ich einfach drauf, gehe an die Kasse eine Stunde vorher oder was auch immer dann die Regel ist und kaufe mir das Last-Minute-Ticket. Also es ist eigentlich immer schlecht. Ich kann verstehen, die Intention, Kurzentschlossene oder Leute, die wenig Geld haben, müssen halt bis zum Schluss warten, kriegen dann das, was noch übrig ist. Aber selbst das, dass man sagt, Leute, die wenig Geld haben, müssen die Resterampe nehmen, finde ich auch kein gutes Signal. Also Last-Minute-Tickets bin ich kein Fan von.
Wie viel sind die normalerweise rabattiert?
Sehr deutlich. In der Regel
50 plus Prozent?
Ja.
Okay, also wenn es nach dir gehen würde, Vollpreis und Stühle zusammenschieben.
Ja, also man muss eher dafür sorgen, dass man in den Normalpreisen Ticketkategorien hat, die erschwinglich sind. Unrabattiert. So. Dann sitzt man halt im dritten Rang. Aber es gibt halt irgendwie auch, also so sehr ich dafür bin, dass möglichst viele Leute ins Theater gehen, ne? Und dass das wirklich was ist, was von der Gesellschaft mitgetragen wird. Und dass alle Leute sollen in die Opern und in die Theater und in die Museen gehen. Aber es gibt kein Recht darauf, am Samstagabend im Parkett zu sitzen für 5 €.
Dann vielleicht letzte Frage, mal nichts mit Pricing. Wir sind ja ein sehr unkommerzieller Podcast. Wir empfehlen ja gerne Unternehmen oder auch Kultur. Unternehmen anderer Art. Was ist dein Kulturtipp fürs Jahr 2024? Was willst du unbedingt sehen oder was kannst du anderen empfehlen, was sie sich unbedingt anschauen sollten?
Oder überraschst du mich jetzt? Also das, ich sag vielleicht das, was mich gestern oder vorgestern gecatcht hat, war eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle zum 250-jährigen Geburtstag von Caspar David Friedrich. Das sah richtig interessant aus und ich glaube, die Reise werde ich mal machen.
Nach Hamburg.
Nach Hamburg.
Ist von Emden ja auch nicht so weit.
Also genau, ja. Liegt auf der Nordachse sozusagen.
Sehr gut. Vielen Dank, Tom, dass du hier warst.
Danke, Lorenz.
Ich hoffe, wir hören noch ein bisschen was von dir. Forschst du noch oder kann man 2024 was Neues von dir lesen?
Ja, tatsächlich wird 2024 ein Paper zu diesem Pay-as-you-stay-Experiment rauskommen. Endlich sauber dokumentiert sozusagen. Und ansonsten versuche ich natürlich gerne an diesem Pricing-Thema dran zu bleiben. Ist ein Love-Thema.
Das kann ich nur bestätigen. Wir bleiben auch am Pricing-Thema dran. Danke, Tom, dass du hier warst. Und wir hören uns nächste Woche auch wieder bei Pricing Friends, wenn es für euch ein Herzenthema ist. Macht's gut, kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche. Das war heute Tom Koch oder Professor Dr. Tom Koch von der Fachhochschule Emden-Lea. Wir haben gesprochen über Preispolitik im Kulturbereich im weiteren Sinne, viele spannende Beispiele gelernt. Wenn ihr mehr erfahren wollt von Tom, dann schaut doch mal bei ihm bei LinkedIn vorbei oder schaut in seine Bücher, zum Beispiel Preispolitik im Kulturbereich. Als er das geschrieben hat, hieß er noch Schössler, jetzt heißt er Koch, aber nichtsdestotrotz ist es der gleiche Inhalt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Für alle, denen es gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal uns abonnieren würdet, bei wo auch immer ihr gerade seid, Apple Music oder bei Spotify, Deezer. Überall kann man das, glaube ich, tun und dann verpasst ihr keine Folge und dann heißt es auch nächsten Donnerstag um 5.55 Uhr wieder Pricing Friends. Insofern danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonnier uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing@high.co. Nicht .com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.